neutralen Sport gibt es nicht, Punkt. Weil der organisierte Sport in Deutschland wertebasiert ist. Und wenn er wertebasiert ist, hat er keine neutrale Haltung, ist er nicht nur normal null, sondern er ist für etwas, nämlich für zum Beispiel Gleichberechtigung oder gegen etwas, nämlich zum Beispiel gegen Gewalt. Das sind eben keine neutralen Haltungen. Wo wir Neutralität im Sport haben, das ist bei den SchiedsrichterInnen neutral insofern, als dass sie regelbasiert ist.
Die NGO-Debatte. Ein Podcast von Viktoria Strachwitz und Michael Seberich.
Hallo Michael.
Hallo Viktoria und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Heute reden wir über Sport. Was fällt dir zum Thema Sportverein ein?
Zum Thema Sportverein, da fällt mir richtig viel ein, weil ich Judo als Leistungssport betrieben habe und für mich Sport lange der Mittelpunkt meines Lebens war. Und später war ich dann auch noch der Pressewart für die Judo-Abteilung und habe tatsächlich auch ganz viel journalistisch über Sport geschrieben. Das war so mein erster Ausflug in das Schreiben. Von daher, Sport ist für mich schon ein wichtiger Ort, vor allem auch um das Lernen von Fairness und Regeln. Und für mich war das vermutlich neben der Kirche die andere Demokratieerfahrung mit Wählen und Sitzungen und so auch zu lernen, wie manchmal langatmig demokratische Prozesse sind. Aber ich habe da viel gelernt.
Hast du heute darüber nachgedacht, dass Sport im Zusammenhang mit Demokratie steht?
Ich glaube, für mich war das einfach selbstverständlich. Ne? Also das lief halt so und es gab Spielregeln, weil man auch immer sagen muss, in der Turnhalle und auf der Matte sind sie nicht unbedingt so demokratisch, weil da gibt es auch klare Ansagen vom Trainer oder der Trainerin. Aber da drumherum, wie man den Verein gestalten will, wie man das Leben drumherum in diesem Verein gestalten will, das war schon sehr demokratisch auf jeden Fall. Aber damals war das für mich einfach selbstverständlich.
Ja. Hast du für mich vielleicht so ein paar Zahlen zur Dimension von Sport in diesem Land?
Ja, das sind ja die Zahlen, die einen so ein bisschen atemlos machen. Ja, in Deutschland gibt es nämlich rund 86.000 Sportvereine, die so organisiert sind im Deutschen Olympischen Sportbund. Das bedeutet, dass es dort mehr als 29,3 Millionen Mitglieder gibt oder Mitgliedschaften und damit ja ein Drittel der Bevölkerung sich irgendwie in Sportvereinen engagiert und alleine im Fußball gibt es 24.000 Vereine. Also da ist ganz schön viel los im Sport mit Blick auf Zivilgesellschaft.
Das ist schon ganz schön beeindruckend. Da könnten sich also noch mehr Leute fragen, was Sport mit Demokratie zu tun hat. Also lass uns loslegen.
Genau, wir haben dafür auf jeden Fall einen sehr guten Gast heute, nämlich Nina Reib, die Referentin für Demokratieförderung beim Deutschen Olympischen Sportbund und der Deutschen Sportjugend ist. Schön, dass du da bist, Nina.
Hallo zusammen, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Du könntest heute jetzt hier sitzen, weil Sportvereine einen enorm großen Teil der Zivilgesellschaft ausmachen und wir in unserem Podcast Zivilgesellschaft erklären. 86.000 Vereine haben wir gerade gehört, über 29 Millionen Mitgliedschaften. Das wäre ja schon allein Grund genug, über Sport zu sprechen. Aber deswegen reden wir heute nicht miteinander. Du bist hier, weil der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, eine Referentin für Demokratieförderung hat. Das bist du. Und wir fragen uns, warum braucht der DOSB sowas? Warum braucht er dich?
Warum braucht er mich? Das ist eine gute Frage. Warum braucht er diese Stelle, würde ich jetzt mal eher sagen. Tja, warum brauchen Deutsche Sportjugend und Deutscher Olympischer Sportbund eine solche Stelle? Beide beschäftigen sich seit sehr vielen Jahren mit der Frage Demokratieförderung, entwickeln Materialien rund um das Thema Sport mit Courage, so nennen wir das. Und genau, deshalb ist es eigentlich schon ein Thema, was schon lange eingeschrieben ist in die Organisation und auch vorangetrieben ist. Und es gab aber dennoch 2020 nochmal einen Punkt, das alles nochmal ein bisschen spezifiziert hat und verdeutlicht hat, nämlich eine Positionierung der beiden Organisationen zum Umgang mit antidemokratischen Haltungen und Handlungen und eben dem Umgang mit Gruppierungen, Parteien und Akteurinnen in dem Themenfeld. Und diese Positionierung ist ja nicht aus dem luftleeren Raum entstanden, sondern schon auf Grundlage von Bedarfen, die in der Organisation und auch von den Mitgliedsorganisationen und allgemein gesellschaftspolitisch entstanden sind. Und aus diesen Gründen ist dann auch diese Stelle eingerichtet worden. Also eine Stelle, die dann stark Schnittstellenarbeit zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen des DOSB und der Deutschen Sportjugend schafft und Beratung auch übernimmt, der eigenen Organisation, eigenen Vorstände beispielsweise, aber eben auch von Mitgliedsorganisationen bis runter zu Vereinen, also oder Kreissportbünden, also die kommunale Ebene. Also es gab einfach diesen Bedarf, der all diejenigen, die regelmäßig diesen Podcast hören, nicht verwundert, weil wir ja wissen, dass sich gesellschaftspolitisch in den letzten Jahren einiges geändert hat und da eben auch rund um diese Änderungen ja Bedarfe entstanden sind.
Jetzt haben wir in dem Podcast in den letzten Wochen, Monaten gelernt, dass Zivilgesellschaft immer auch ganz viel mit Werten zu tun hat. Schon mit den Freiwilligen Feuerwehren gesprochen, wir haben mit der Caritas gesprochen, aber auch schon mit Leuten aus dem Naturschutz bzw. Klimawandel. Was sind denn die Werte, für die der Sport steht?
Ja, Michael, du hast es eigentlich eben schon im Intro ein bisschen erwähnt, weil du hast da zum Beispiel erwähnt Fairness oder du hast über Engagement gesprochen. Und das sind, würde ich sagen, schon auch so zwei Werte, die man üblicherweise im Sport so nennt. Teamgeist, vielleicht auch so etwas, das ist ein bisschen antiquiert. Völkerverständigung, Leistungswille. Auch das ist vielleicht eher was so typisch Sport ist. Das IOC sagt auch gerne Exzellenz, Freundschaft und Respekt. Und bei Exzellenz geht es dann auch um so etwas wie Leistungswille und sportliche Ziele. Das sind so Werte, die wir üblicherweise finden, die oft so genannt werden, wo wir aber auch wissen, dass es oft nicht so ganz hinterlegt ist. Was bedeutet denn eigentlich Fairness im Vereinsalltag über vielleicht die Sportpraxis hinaus? Also die Regeln, die du eben erwähnt hast, die man dann auf der Matte beim Judo hatte, bei Judo auch noch spezifische Judo-Werte hat, aber allgemein eben meinetwegen beim Fußballspielen klassisch die Regeln, die es eben gibt. Was bedeutet Fairness darüber hinaus? Und damit beschäftigen wir uns auch und haben ein Projekt, zum Beispiel ein europäisches, gerade ein Erasmus-Plus-Projekt, Value Compass, also übersetzt würde ich jetzt mal ganz grob sagen, einen Wertomaten, den wir dann machen wollen für Vereine und Verbände, um besser zu klären, was sind denn eigentlich die Werte des Sportes. Es ist eben auch spannend und wichtig, sich mit diesen Werten auseinanderzusetzen, weil beispielsweise, wenn man Fairness sich richtig anschaut, dann geht es bei Fairness eigentlich um die Anerkennung des Gegners, das auf der Matte ist oder auf dem Rasen oder meinetwegen auch beim Laufen und der Gegner ist dann eben nicht direkt unmittelbar in Konfrontation, sondern vielleicht eher mittelbar. Und Anerkennung des anderen als Gegner, aber eben auch vielleicht als Mensch, da sind wir ganz schnell bei der Menschenwürde. Und Kinder- und Menschenrechte beispielsweise finden wir sehr oft in den Satzungen, auch von der Deutschen Sportjugend, die Jugendordnung oder dem DOSB. Also insofern würde ich sagen, es lohnt, sich auf Werte zu schauen und sich aber auch damit zu beschäftigen und ein bisschen drüber nachzudenken.
Jetzt noch mal ganz kurz zur Demokratie, das hat der Michael auch schon angerissen ganz am Anfang. Wie macht der Sport die Demokratie erlebbar?
Die Frage wäre jetzt, über welche Art Demokratie sprechen wir? Welches Demokratieverständnis haben wir? Weil es gibt ja durchaus Akteurinnen und Akteure in Deutschland, aber auch weltweit, die die Demokratie für sich reklamieren, aber ein anderes Verständnis haben als das, was wir üblicherweise in Deutschland jetzt über die letzten Jahre seit 1945 entwickelt haben. Also insofern wäre jetzt die Frage, geht es dann um das Thema Wählen? Dann haben wir zum Beispiel wie alle anderen Vereine eben die Möglichkeit, Wahlämter zu übernehmen, also so eine Art Demokratie. Also man hat das Plenum, die Mitgliederversammlung wird gewählt, muss sich verantworten, Rechenschaft auch ablegen und so weiter. Das ist jetzt vielleicht, sagen wir mal, so ein enges Verständnis von Demokratie. Wenn wir ein bisschen weiter das Verständnis nochmal definieren, dann haben wir zum Beispiel auch so etwas wie Beteiligung. Also wie beteiligen wir Mitglieder, junge Engagierte, ältere Engagierte? Wie ist Beteiligung strukturiert? Wie kann ich mich engagieren wirklich? Und wer kann sich wie engagieren? Also alle gleich? Sind wirklich alle willkommen in meinem Verein oder sind das eigentlich nur die klassischen, die immer da waren? Also auch das gehört zur Demokratie. Und dann weiter gedacht, im Prinzip das, was ich auch schon angedeutet habe, wäre dann eben auch die Frage von Fairness als Anerkennung des Menschen und damit eben Menschenwürde und Antidiskriminierung. Und dann sind wir bei Minderheitenrechten und Minderheitenschutz. Und das wäre zum Beispiel der Kontrast zu mancher Demokratievorstellung von bestimmten Akteurinnen und Akteuren in Deutschland.
Jetzt hast du im Vorgespräch zu diesem Podcast auch ein Strategiepapier der AfD von 2019 erwähnt, das euch als DOSB und als Sportjugend auch beschäftigt hat. Kannst du kurz erklären, worum es da eigentlich ging?
Genau, also das hat uns beschäftigt. Ich habe eben ja erwähnt, dass wir uns auch positioniert haben. Und das ist auch ein Kontext davon gewesen. Die AfD hat ein Strategiepapier entwickelt. Das war quasi so ein Prozess der Stärken-Schwächen-Analyse. Organisationsentwicklung kennt man vielleicht auch aus eigenen Kontexten. Und da wurde sozusagen die Überschrift gegeben, auf dem Weg zur Volkspartei. Jetzt können wir uns fragen, ob das sozusagen geschafft worden ist, diese Strategie. Und war die Frage, wie können wir uns besser in der Bürgergesellschaft verankern? Das war das Wording der AfD, also Achtung. Und da gab es dann sozusagen einen Strategieansatz, nämlich die Unterwanderung der Zivilgesellschaft. Also die haben das genannt, so der Weg durch die Institutionen. Die haben dann auch klar nochmal den Sportverein und den Schützenverein genannt, neben anderen eher bürgerlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das war ein Papier, was veröffentlicht worden ist, intern. Wir haben das dann bekommen und haben uns da stark mit beschäftigt. Ich würde aber sagen, es ist gut, weiter drauf zu schauen. Es hilft aber auch nur in Teilen. Erstens, weil es nicht alle Strategien klarstellt, die die AfD fährt, und da gibt es viele weitere, aber eben auch der Begriff der Unterwanderung, der Marsch durch die Institutionen. Das ist auch eine Frage, mit der wir uns beschäftigen, inwiefern das trägt. Also es gibt natürlich Momente, wo Organisationen, rechtsextreme Organisationen versuchen, Sportvereine zu unterwandern. Das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Ich würde aber sagen, das sind eher die selteneren Fälle. Meistens gibt es ja dann eher eine Entwicklung im Verein. Also wie können dann eben vielleicht menschenfeindliche Interventionen im Verein von alten Mitgliedern gewertet werden? Oder um es auf den Punkt zu bringen, was können wir eigentlich sozusagen erwarten, wenn in einer Kommune 30% der Menschen die AfD gewählt haben? Wie sieht dann der Otto Normal oder Bertha Normal Sportverein aus? Und ich nenne das so, weil ich nicht damit die queeren Sportvereine meine oder die eben eine bestimmte Identität haben, die schon anders sozusagen ist. Aber so die Breite der Sportvereine, da können wir davon ausgehen, dass diese Menschen auch dort sind, und das dürfen sie auch erstmal. Also das ist ja auch Prinzip der parteipolitischen Neutralität. Aber es ist nicht das Prinzip der Unterwanderung. Und deshalb beschäftigen wir uns mit solchen Strategien, gucken uns die gut an und versuchen daraus zu lernen, um uns auch widerstandsfähig zu machen.
Wenn jetzt aber doch diese Unterwanderung passiert und wenn politische Akteure also große, sehr große im Sport, zivilgesellschaftliche Strukturen strategisch nutzen wollen, wo führt denn das hin?
Genau, also bei politischen Akteuren würde ich erstmal parteipolitischen Akteuren sagen. Ich bin da ein bisschen genauer inzwischen, weil ich viel mit Vereinen und Verbänden spreche und die sehr verunsichert sind in Bezug auf diese Neutralitätsdebatte. Ich brauche euch nichts erklären, weil euer Podcast geht die ganze Zeit dazu. Und ich versuche immer sehr deutlich zu machen, dass Sportvereine, aber auch andere gemeinnützige Organisationen parteipolitisch neutral sein müssen, aber nicht gesellschaftspolitisch. Also deshalb übersetze ich das jetzt einfach mal in parteipolitische Akteure. Und ich sage jetzt erstmal allgemein, ich komme aber gleich auf den Kern, dass es erstmal kein Problem ist oder eine Normalität ist, dass auch parteipolitische Akteure zivilgesellschaftliche Organisationen nutzen wollen. Das ist ein Teil des demokratischen sozusagen Miteinanders der verschiedenen Perspektiven und Institutionen. Also das ist Alltag, würde ich jetzt mal sagen, dass Parteien eben versuchen, gerade kommunal, irgendwie auch Honig rauszusaugen aus solchen Organisationen, bis hin zu, dass manchmal eben auch Vorsitzende von Sportvereinen durchaus auch erlaubt Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister sein können. Da muss man die Rollen nur sehr gut klären. Das ist eine große Aufgabe, aber es ist erstmal unschädlich. Man darf im Leben verschiedene Rollen einnehmen. Aber das war ja wahrscheinlich nicht die Frage, sondern es geht dann ja um vielleicht auch Parteien, die eine Ideologie vorantreiben, die antidemokratisch ist oder gar rechtsextreme Agenda. Das ist natürlich hochgefährlich, weil da geht es dann nicht mehr um normalen Umgang miteinander in diesem demokratischen Kontext, sondern da verlassen wir ja gerade unsere gemeinsam geteilten Werte oder Grundsätze oder eben unsere Vorstellungen von einer guten Demokratie mit Minderheitsrechten und Ähnlichem. Also solche Strategien müssen dann eben auch transparent gemacht werden und da müssen wir mit umgehen. Also das ist natürlich gefährlich, das stimmt.
Und wie ist das dann, wie reagiert dann der Deutsche Olympische Sportbund auf sowas? Also was ist da die Reaktion?
Mhm.
Du bist ja wahrscheinlich schon Teil der Reaktion, dass und dass du das machst, was du da, was du dort machst.
Ich bin die personalisierte Reaktion, musst du sagen. Ja, okay. Also die Stelle ist schon Teil einer Reaktion, aber ich würde es auch weiter nennen, das ist nicht nur Reaktion auf solche Strategien, sondern es ist auch vielmehr ein Selbstverständnis, dass das Thema Demokratie auch zum organisierten Sport in Deutschland gehört. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen spitzfindig. Was machen wir denn? Also wir versuchen genau diese Strategien zu analysieren. Das machen wir auch teilweise mit Unterstützung. Also wir haben zum Beispiel ein Gutachten erstellen lassen durch Richard Gebhardt. Das hieß die umkämpften Werte des Sportes und zwar eine Analyse der AfD-Sportpolitik. Und das haben wir erst intern machen lassen 2018, 2019 und dann nochmal jetzt überarbeiten und auch lassen und veröffentlicht, sodass das allen zur Verfügung steht. Das heißt also, wir versuchen solche Strategien zu analysieren und eben auch den Mitgliedsorganisationen von DSJ und DOSB zur Verfügung zu stellen, sodass sie wissen, was passiert. Also erstmal Aufklärung. Was wir auch machen, ist zu versuchen, diese Themen nochmal in Praxismaterial und sozusagen andere pädagogische Angebote zu überführen. Wir haben zum Beispiel schon vor 6, 7 Jahren das Thema parteipolitische Neutralität in einem rechtswissenschaftlichen Gutachten erarbeiten lassen und daraus eine kleine Praxisbroschüre erstellen lassen, wo zum Beispiel auch die Frage war, dürfen wir als Sportverein an einer Demo teilnehmen? Und das hat uns natürlich auf gut Deutsch den Hintern gerettet vor 2 Jahren. Und nicht nur uns, sondern auch anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die damals keine rechtswissenschaftlichen Gutachten hatten und die dann auf unsere zurückgegriffen haben, weil ich so 98% dessen, was da drin steht in diesen Gutachten, auch für Nichtsportvereine gilt. Also das wäre so Praxismaterial rund um Rechtssicherheit, Antirassismus. Es gibt auch zum Beispiel ein Antisemitismus-Präventionsprojekt im Sport, nicht bei uns, bei Maccabi Deutschland, dem jüdischen Sportverband. Oder man kann hingehen bis zu Stärkung von Engagement und jungem Engagement. Das ist natürlich auch ein Punkt. Wir haben Netzwerke intern, die wir auch stärken und ausbauen, aber eben auch außerhalb des Sportes, in dem wir solidarisch agieren. Das ist auch etwas, was uns wichtig ist. Und wir arbeiten strukturell, also indem wir eben uns positionieren oder eben auch Satzungen widerstandsfähig machen und auch dazu aufrufen, dass Sportvereine und Verbände sich ihre Satzungen nochmal angucken. Und das ist ehrlich gesagt ein großes Vergnügen, immer wenn ich Workshops gebe, was ich sehr gerne zu dem Thema mache, lasse ich die Menschen, die kommen, mal ihre Satzungen mitbringen. Und da ist große Überraschung, was da in dieser Satzung von 2001 oder so noch drinsteht. Da ist viel zu machen. Also was ich sagen möchte, es gibt viele verschiedene Strategien, die wir fahren. Und übrigens sind diese Strategien auch untersucht worden. Nicht nur unsere, sondern auch von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Da gibt es ein Projekt, ein Forschungsprojekt des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin, wirksam gegen Rechtsaußen heißt dieses Projekt, da haben wir uns auch beteiligt. Also das ist auch vielleicht noch eine Strategie, dass wir wissenschaftliche Forschung unterstützen.
Ja, das können wir dann ja nochmal auch in unsere Lesenotizen sozusagen mit eintragen für den Podcast, weil das Gutachten ist tatsächlich, das ja jetzt auch nochmal als Policy-Papier erschienen ist, ist wirklich sehr interessant vom WZB beziehungsweise von der Zivilgesellschaftsforschungsstelle beim WZB, also auf jeden Fall.
Mich würde jetzt ganz kurz mal interessieren, hast du Beispiele, also wo irgendeine von euren Strategien in einem Verein notwendig geworden ist, also wo die um Hilfe gebeten haben?
Mhm. Also von unseren, also es gibt immer wieder Sportvereine, Verbände oder Sportkreise, also die verschiedenen Ebenen, die einen Bedarf haben bei Unterstützung, bei ich sage jetzt mal Konfrontationen mit der AfD und Umgang mit dem Thema. Also das gibt es sehr regelmäßig, weil es da auch, sagen wir mal, komplexe Strategien gibt, die gefahren werden. Im Sport ist das eine Mischung aus, also ich würde sagen Mehrfachstrategie, Doppelstrategie mindestens, zwischen Anbiederung und zum Beispiel Diskreditierung überall da, wo der Sport auch Werte zeigt. Und das ist eine komplexe Strategie, mit der man erstmal umgehen muss. Also es werden regelmäßig Anträge in Kommunen oder auf Bundesebene gestellt zu einer Stärkung des organisierten Sports. Mehr Geld für SpitzensportlerInnen oder für Sportinfrastruktur. Und da muss man gut argumentieren können, das sozusagen abzulehnen. So, und die Anträge sind auch schlau formuliert. Also da ist dann oft nicht die Ideologie, die dahinter steckt, direkt ersichtlich. Da muss man anderes sich angucken, um das gut zu verstehen. Also insofern, das ist eine Herausforderung, die wir haben. Andere Organisationen außerhalb des Sports haben andere Herausforderungen. Da ist die Bedrohung viel stärker, als es bei uns ist. Nämlich, es werden schon ganz konkret Menschen auch im organisierten Sport bedroht, die zum Beispiel in dem Feld Integration durch Sport, so nennen wir das immer noch, also das ganze Thema Antirassismusarbeit oder eben auch Integration, Oldschool, damit umgehen. Die haben auch konkrete Bedrohungslagen und die werden auch eher schwerer. Also wir unterstützen diejenigen, die auch Interesse haben, bei solchen Fragestellungen sich zu orientieren oder Bedarf haben.
In diesem Podcast haben wir jetzt oft gehört, dass die AfD die Zivilgesellschaft ihre Finanzierung in Frage stellt. Und jetzt entnehme ich allem, was du erzählst, eben auch diesen Versuch, in diesen Strukturen Fuß zu fassen. Und wie passt das zusammen?
Ja, das passt leider total zusammen, weil also erstens ja eine gewisse Stringenz ja meistens nicht da ist, sondern das gemacht wird, was hilft. So würde ich jetzt mal die Strategie nennen. Und andererseits das, was ich eben genannt habe. Es gibt eben die Mischung aus Anbiederung, weil der Sport ist attraktiv. Jedenfalls das Verständnis des Sportes, das dort dann sozusagen gelebt wird oder was sie dann haben, das ist halt hochattraktiv für auch nationalistische, rechtsextreme Parteien oder Gruppierungen, Bewegungen. Ich sage bewusst das Verständnis, weil wir das natürlich ablehnen. Also bei uns geht es nicht um Wehrhaftigkeit sozusagen oder das Training für den Umsturz. So, das ist natürlich nicht unser Ziel, logischerweise. Ein wertebasierter Sport lehnt das natürlich komplett ab, aber das sind Dinge, die sehr nahe sind. Also insofern sind wir auch Teil sozusagen der attraktiven Zivilgesellschaft für eine extreme Rechte. Aber eben unter der Vorstellung des auch Leistungssports, der sozusagen für nationalistische Zwecke genutzt wird, es ist ein anderer Zungenschlag oder eine andere Perspektive, eine deutlich andere Perspektive als die, die wir haben. Aber das macht's kompliziert. Und im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch Bereiche im organisierten Sport, die dann rechtsextreme Parteien oder antidemokratische Strömungen ablehnen. Also wir beschäftigen uns mit Antirassismus. Wir haben ein Demokratie-Leben-Projekt, wo es um Ultranationalismen geht, also graue Wölfe oder kroatischer Rechtsextremismus. Ja, Demokratie-Leben ist unter Druck gerade aus verschiedenen Kreisen als Programm und Druck übt auch die AfD seit vielen Jahren aus auf genau solche Dinge. Also das heißt, es ist eben immer sozusagen unterschiedlich, was sie gerade wollen. Also es gibt einerseits eben Forderungen für mehr Finanzierung von Spitzensport, aber genauso auch, und da sind wir auch gemeint, eben die nicht mehr Finanzierung von, ich sag mal, solchen gesellschaftspolitischen Themen, die sie eben selber ablehnen oder treffen.
Total, danke dir. Jetzt mal ganz praktisch, was wären deine Top 3, die ein Sportverein für sich gemacht haben muss, um gut vorbereitet zu sein im Sinne von Prävention für all die Situationen, die da entstehen können mit Blick auf politischen Extremismus?
Ja, voll gut. Die Top 3 ist auf jeden Fall als erstes die Werteklärung. Da kann man auch recht niederschwellige Leitbildentwicklungen machen, niederschwellig. Es gibt da ganz komplexe sozusagen Prozesse, aber es gibt auch sehr, sehr einfache. Die hat zum Beispiel die Sportjugend Hessen gerade nochmal erprobt und auch niedergeschrieben. Also wie kann man ganz einfach mit den Möglichkeiten eines ehrenamtlich getragenen Sportvereins solche Prozesse machen? Also Werte klären. Das zweite ist Satzung anpassen. Ich habe ja eben erwähnt, die sind schon manchmal oller Tobak, was man da so findet. Und gerade wenn man sagt, man möchte gerne auch in widrigen Zeiten rechtssicher agieren können, dann sollte man in möglichst Friedenszeiten die Satzung ordentlich hinbekommen. Und dann ist es sozusagen das Grundverständnis des Sportvereins, das ist ein bisschen abstrakter als das andere, das Grundverständnis des Sports, dass man Teil der Zivilgesellschaft ist und auch Teil der demokratischen Zivilgesellschaft im Sozialraum. Und ich breche es nochmal runter. Der Sportverein ist nicht irgendwie ein Ort, der irgendwo auf dem Mond ist, sondern der ist halt mitten in der Stadt. Und alle Probleme, die in der Stadt sind oder auf dem Dorf, die werden sich wahrscheinlich auch mehr oder weniger im Sportverein finden. Das heißt, wir müssen mit diesen Problemen oder sagen wir Konflikten oder potenziellen Konflikten umgehen. Und das heißt auch wiederum keine Vogel-Strauß-Politik, sondern Mechanismen im Sportverein finden, wie man mit gesellschaftspolitischen Konflikten gut umgehen kann, wie man sprechfähig bleibt in diesen schwierigen Zeiten. Und das wird uns, glaube ich, in der Zukunft noch mehr umtreiben, als es uns jetzt schon umtreibt.
Nochmal so ein bisschen praktisch. Muss ein Verein jede Person aufnehmen, die einen Mitgliedsantrag stellt? Muss ein Verein jedem, der mal die Räume mieten will, die Räume vermieten? Kann der Verein da sagen, nö?
Mhm. Genau,
oder das muss er eben erst die Werte da definieren?
Mhm. Ja, also das waren ja die drei Top 3 von mir. Das heißt ja nicht, dass man die immer zwingend hat oder machen muss. Das waren ja meine Top 3 oder meine Empfehlungen. Genau, aber die Fragen, die du gerade gestellt hast, das sind Fragen, die praktisch gerade sich viele Sportvereine stellen. Und wir haben ja, ich habe das eben erwähnt, auch ein rechtswissenschaftliches Gutachten genau zu diesen Fragen und auch eine Praxishandreichung, die so wenige Seiten ist und in ganz einfach verständlichen Deutsch geschrieben. Und die kurzen Antworten ist, bei der Aufnahme bei Sportvereinen, hier muss ich ein bisschen unterscheiden, Verbände ist was anderes, aber wir bleiben mal bei der Vereinsebene. Sportvereine dürfen selber entscheiden, wer Teil ihrer Gruppe ist. Das ist ein Sportverein. Ein Verein ist ja eine mitgliedergetragene Organisation. Und diese Mitglieder dürfen selber entscheiden, wer in diese Gruppe mit reinkommt, ohne dass man das begründen muss. Und ich sage auch, eigentlich am besten nicht begründen. Weil wenn man begründet, muss man es richtig machen. Und man darf dann aus parteipolitischen Gründen zum Beispiel nicht ablehnen. Das heißt also, jeder Sportverein könnte theoretisch erstmal prüfen, will die Person oder passt die Person oder nicht. Manche Sportvereine machen das, beziehungsweise müssen das fast machen, Schützenvereine, aus schlechten Erfahrungen, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Andere Großsportvereine haben überhaupt nicht die Chance, jede Person einzeln zu prüfen. Aber die Empfehlung ist, dass man das macht und dann entscheidet. Und wie gesagt, man muss das nicht begründen. Man kann einfach ablehnen. Das ist möglich. Und bei der Vermietung zum Beispiel von Räumlichkeiten, wenn das eigene Vereinsräumlichkeiten ist, dürfen Sportvereine, aber auch andere Vereine durchaus sachliche oder sportethische Unterschiede machen. Das heißt also, es gibt einen Grund, zum Beispiel die Räume sind belegt oder wir wissen, dass derjenige, der die Anfrage gestellt hat, in der Vergangenheit sich regelmäßig rassistisch geäußert hat. Wir als Verein lehnen Rassismus ab. Wir sind ein Integrations-Sportverein. In unserer Satzung steht es klar geschrieben und deshalb ist das unsere Begründung, warum wir zum Beispiel dieser Organisation oder Partei unsere Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stellen. Das sind alles sportethische oder sachliche Gründe und im Gegensatz zu Kommunen, die Verfassungsrecht beachten müssen, können Vereine diese Unterschiede durchaus machen.
Jetzt haben wir viel die konkreten Fragen, praxisnahen Fragen besprochen. Wie tief liegt denn das Problem? Also gibt es einen unpolitischen Sport oder ist das ein Mythos?
Der wollte ich ja noch einmal reinschmeißen. Also wenn man allein an den Fußball denkt und die Konstellationen bei den Fans, ne? Ich muss mindestens jede dritte Woche an den Fans vom Sportverein in Babelsberg vorbeilaufen. Mhm. Und da ist es ja zum Beispiel, das ist ja ein klassischer Arbeiterverein und sehr klassischer linker Verein. Und genauso sieht man aber ja auch rechte Fans und sowas. Also da spiegelt sich das ja sehr stark, wie das im Fußball ist. Aber wie nimmst du das wahr?
Zu ergänzen. Siehst du, ich hätte jetzt an Donald Trump und den FIFA-Friedenspreis gedacht. Aber genau.
Ja, das ist ganz schön schlimm alles, wenn man sich das so anguckt, was gerade passiert. Ja, den neutralen Sport gibt es nicht, Punkt. Es ist relativ einfach. Warum? Weil der organisierte Sport in Deutschland wertebasiert ist. Und wenn er wertebasiert ist, hat er keine neutrale Haltung. Ist er nicht nur normal null, sondern er ist für etwas, nämlich für zum Beispiel Gleichberechtigung oder gegen etwas, nämlich zum Beispiel gegen Gewalt. Und das sind eben keine neutralen Haltungen. Wo wir Neutralität im Sport haben, das ist bei den SchiedsrichterInnen. Und auch da könnte man auch zwischendurch mal fragen, ob das immer so ist. Aber sie ist neutral insofern, als dass sie regelbasiert ist und die Regeln eben einhält. Grundsätzlich ist die Forderung eines neutralen Sportes, glaube ich, aus verschiedenen Gründen immer wieder angeführt. Einerseits gibt es diese Losung Politik raus aus den Stadien aus den 90ern. Das waren rechtsextreme Gruppen, die gesagt haben, Politik raus aus den Stadien. Das wollten sie, um eben Freiraum zu haben für ihre eigene Ideologie und eben keinen Widerspruch zu hören. Also insofern hatte das auch eine Strategie. Ne? So, das war dann weiterhin nicht neutral, aber eben der Widerspruch war nicht mehr da. Oder das haben sie erhofft. Erreicht haben sie es ja Gott sei Dank weitgehend nicht. Da gab es dann wiederum Ultragruppen, die da ganz klar gegengehalten haben und die Stadien ja auch so gestaltet haben, wie sie jetzt sind. Das hat sich ja doch deutlich geändert zu den 90ern. Aber auch Sportvereine, kleine Sport, also ehrenamtlich getragene Sportvereine, nutzen ganz gerne diese Idee der Neutralität, um vielleicht eher so Vogel-Strauß-Politik zu machen. Also Kopf in den Sand und dann ist das Problem vielleicht von alleine weg. Funktioniert nur nie. Spätestens dann nicht. Also zum Beispiel gibt es dann den Trainer, so klassisches Beispiel, ist ein Trainer, der auf Nazi-Demos geht oder Rassismen verbreiten, aber eben nicht die Trainer, die machen das halt scheinbar, so ist die Argumentation, nicht im Sportverein. Deshalb kann man sich dann neutral, konfliktvermeidend, wäre dann vielleicht das richtigere Wort, verhalten. Funktioniert aber auf die Dauer nicht, wenn man die Werte des Sportes ernst nimmt. Aber meist kommt dann auch eben Druck von außen und dann ist halt eben irgendwann auch ein Verhalten notwendig. Also ich würde mal sagen, immer da, wo Neutralität gefordert wird, ist es meist entweder Strategie oder auch eine Angst oder eine Schwierigkeit, eine Herausforderung des Umgangs mit Themen. Und dann eben auch eine Strategie des Umgangs, aber eben nicht eine ideologische, sondern vielleicht eher eine versucht praktische. Und dieser Wunsch der Konfliktdeeskalation gibt es ja auch manchmal. Also zu sagen, so, wir sind neutral, dann müssen wir uns jetzt nicht in diesen Konflikt reindenken. Funktioniert natürlich auch nie, wenn es um Werteverletzungen geht oder Diskriminierung. Also da funktioniert es halt eben nicht. Wo ich aber trotzdem was noch hinzufügen möchte, weil das ein spannender, glaube ich, Gedanke ist. Manchen Vereinen in der Beratung rate ich aber auch zu gucken, was können wir leisten überhaupt an Konfrontation? Vielleicht auch mit zum Beispiel der AfD oder anderen Gruppierungen. Was können wir als ehrenamtlich getragene Struktur leisten? Wo können wir uns aus der Deckung begeben und dann aber auch den Druck, der dann kommen wird, aushalten. Und an manchen Stellen ist es auch gut, die Agenda nicht mitzumachen, die die Rechten dann setzen. Und dann nenne ich das wertebasiertes Schweigen. Das ist keine Neutralität, sondern das ist ein bewusster Umgang mit der Rückführung auf die eigenen Werte, die demokratisch sind, in unserem Sinne, aber eben auch mit dem bewussten Nicht-Mitspielen. Oder die Geschwindigkeit selber vorgeben. Das ist vielleicht eine Form von Neutralität, aber vielleicht auch nicht.
Wie macht man das dann ganz konkret? Also hast du da ein Beispiel, wo das genau passiert ist?
Es gibt es natürlich, dass Sportvereine an sich sehr genau wissen, wofür sie stehen und das auch leben nach außen hin. Und genau diese Sportvereine, die vielleicht dann auch eine AfD nicht bei den rund um Kommunalwahlen zu einem Politik-Talk eingeladen haben, so da gibt es Druck von außen und dann kann man als Vorstand halt entscheiden, ich mache jetzt eine Positionierung, ein Statement. ich gehe mit dem Sportverein auf eine Demonstration für Demokratie oder Ähnliches, da bringe ich mich in die Öffentlichkeit und da muss ich natürlich den Druck auch weiterhin gut aushalten. Oder man sagt halt, an dieser Stelle lässt man diesen Angriff ins Leere laufen, aber schaut, dass man sozusagen diese Werte, die man trägt, weiterhin nach außen kommuniziert. Aber vielleicht eben unabhängig von diesem Anlass, stetig und konsequent und auch transparent nach innen. Also durchaus dann den Mitgliedern sagen, das ist gerade passiert. Wir als Vorstand haben uns entschieden, so und so zu agieren. Das machen wir aus diesen und jenen Gründen des Schutzes beispielsweise. Weiterhin stehen wir aber klar zu unseren Werten. Und das ist nämlich Antirassismus, Fairness, Respekt, Völkerverständigung, was weiß ich.
Also wenn man dir zuhört, Nina, dann hat man ja schon den Eindruck, dass eigentlich Sportvereine damit auch so eine Keimzelle von Demokratieleben sind, ja, und dem Erfahren von Demokratie und was das eigentlich konkret bedeutet. So ein bisschen wie das, was ich aus meiner Jugend am Anfang erzählt habe.
Mhm. Ja, ich würde sagen, das können sie sein. Das ist wie immer. Nicht alle Sportvereine sind das. Und vielleicht müssen wir auch da gar nicht so streng sein. Erstmal möchte ich auch Sportvereine entlasten. Menschen gehen zu Sportvereinen, weil sie Sport treiben wollen. Sie möchten erstmal vielleicht gerade nicht gesellschaftspolitische Debatten machen. Und wenn ich meinen Sport mache, dann höre ich keinen Politik-Podcast, weil ich mich damit eben im Moment bewusst nicht auseinandersetzen möchte. Ich brauche auch mal diese Momente des Gemeinsamseins oder Alleineseins, ohne dass es dann große Debatten gibt. Das ist erstmal auch in Ordnung, aber funktioniert natürlich auch immer nur eine gewisse Zeit. Also dann sind wir wieder konfrontiert mit der Frage, hast du eben gesagt, wie agieren Trainerinnen und Trainer zum Beispiel? Sind sie eher sehr anweisend, um es mal so zu formulieren, oder haben sie auch ein Verständnis von Einbindung von Kindern, zum Beispiel in Trainingsplänen? Wie kommunizieren sie? Ist die Möglichkeit da, sich zu beschweren oder Ängste auszudrücken? Und das sind dann vielleicht auch schon so kleine Punkte, wo wir sagen, da fängt eben auch Demokratie und ein gutes Miteinander an. Und genauso wie es eben im Vereinsheim ist, wo vielleicht jemand sagt so, stopp, du hast jetzt genug gesagt, das passt hier einfach gerade nicht gut rein. Oder im Moment, ich möchte da gerne mal mit dir diskutieren, weil ich sehe das gerade anders. Und dann sind wir nämlich Räume, wo wir noch diskutieren können und nicht abgeschlossene Bubbles. Und das sind aber genau die Themen, die gerade Sportvereine umtreiben. Das heißt, ja, wir sind Orte der Demokratie. Davon bin ich überzeugt. Wie wir sie gestalten, ist in unserer Hand.
Und die Demokratieförderung richtet sich aber dann in erster Linie eben gegen den Extremismus, da Strategien zu entwickeln.
Ja, das Wort Demokratieförderung ist so ein mittelgutes Wort. Also ich würde mal sagen, auf Vereinsebene geht es weniger um Demokratieförderung, sondern Demokratiebildung. Das ist da, wo Demokratie erfahrbar ist, wo junge Menschen eben sich mit engagieren können, all solche Themen. Das ist dann eher so ein Sportbildungs-, Demokratiebildungsaspekt, der auch viel näher ist an solchen Vereinsstrukturen, wenn man so möchte. Es gibt natürlich auch Formate der politischen Bildung, das machen aber Vereine jetzt eher weniger. Es gibt so ein paar Ausnahmen, weil das sozusagen in der Identität des Vereins ist. Da gibt es welche, die ganz viel zum Beispiel auch rund um das Thema Erinnerung an den Nationalsozialismus machen. Das ist einfach in ihrem Dasein sozusagen eingeschrieben. Die meisten machen das aber erstmal nicht, sondern da geht es erstmal darum, eben Sport zu organisieren. Und das ist das, wie ich eben argumentiert habe, was es da an Möglichkeiten gibt, das auch, sagen wir mal, transparent und gut zu machen. Das ist aber Core-Business, würde ich fast sagen. Also das ist gar nicht Demokratieförderung on top, sondern das ist eigentlich gute Vereinsführung, wenn ich ein bisschen streng bin und darauf schaue. Und dann gibt es aber schon nochmal Verbände, also die obere Ebene. Und da sehe ich zum Beispiel, dass dann schon Demokratieförderung oder politische Bildung eine Aufgabe ist. Vor allen Dingen von den Landessportbünden, Landessportjugenden oder eben von den Dachverbänden, also Deutscher Olympischer Sportbund oder Deutsche Sportjugend. Und das machen wir ja eben auch mit den Angeboten, die wir haben, indem wir die Materialien erstellen oder Workshops machen. Und das machen eben auch diese Verbände sehr.
Okay, das heißt, ihr erreicht genauso den Dorfverein wie die großen Verbände, also nur mit unterschiedlichen Ansätzen quasi.
Oder? Mhm, genau. Vor allem machen das dann eben die unsere Mittelsorganisationen, die Landessportbunde und Landessportjugenden, die dann direkt oder mittelbar auch Vereine als Mitglieder haben. Das haben wir ja nicht. Das ist ja bei uns so eine Struktur, dass es eben Bund, Länder und Kommunen im Prinzip gibt und dann auch noch die Struktur der Verbände, Fachverbände, Spitzenverbände. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ja, genau. Also ich glaube, der organisierte Sport hat an verschiedenen Stellen verschiedene Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten, wie Demokratie gefördert werden können und kann, also im übergeordneten Sinne. Und entsprechend dieser Möglichkeiten sollten wir auch agieren. Also es bringt nichts, die gesamten Herausforderungen, gesellschaftspolitischen Herausforderungen auf Sportvereine abzuwälzen. Da gibt es verschiedene Akteure im Sport, aber eben auch darüber hinaus. Das versuche ich auch immer wieder zu sagen. Wir übernehmen Verantwortung, aber wir erwarten auch, dass andere Akteurinnen und Akteure Verantwortung übernehmen. Also nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern von Journalismus über Gerichte bis hin eben zu den Parteien selber.
Jetzt haben wir ganz schön
eine Ansage.
Und Nina, du kennst den Podcast ja auch, hast du uns erzählt. Und von daher weißt du auch, was dann immer meine letzte Frage eigentlich ist. Und das ist die Frage, wo hast du dich denn das erste Mal in der Zivilgesellschaft engagiert?
Mhm. Ja, und das war nicht der Sport. Ich habe auch Sport gemacht und war im Tennisverein. Aber mein Bereich war die Kultur. Also ich habe in einem soziokulturellen Verein mich früh engagiert, habe mitorganisiert, habe Verantwortung übernehmen dürfen und war nachher auch im Vorstand des Vereins. Das heißt also, ich habe einige Jahre intensiv mich in der Zivilgesellschaft, also in der Soziokultur engagiert. Und die liegt mir auch immer noch privat sehr am Herzen.
Vielen Dank. Jetzt wieder mein Schlusspart. Wie gewohnt, drei Sätze, die man immer wieder hört und die wir jetzt heute zitiert haben. Es ist das, was bleiben soll von dieser Folge. Oder was bleibt? Sport ist unpolitisch.
Sport ist parteipolitisch neutral. Das haben wir jetzt schon ganz häufig gehört in diesem Podcast. Aber er steht für Werte. Und das hat uns Nina nochmal sehr deutlich gezeigt. Und Werte sind eben nicht neutral.
Demokratieförderung gehört nicht in den Sport.
Tja, wer 29 Millionen Menschen in Vereinen organisiert, trägt auf jeden Fall auch Verantwortung. Demokratie wird nicht nur im Parlament gelebt, sondern in Mitgliederversammlungen, auf dem Spielfeld und im Umgang miteinander. Von daher ist da sicherlich auch eine Verantwortung gegeben bei der Demokratieförderung.
Haltung widerspricht Neutralität.
Parteipolitische Neutralität heißt nicht, dass alles egal ist. Ein Verein darf keine Partei bevorzugen, aber er darf sehr wohl sagen, wofür er selber steht. Und das hat Nina uns ja nochmal eindrücklich gezeigt, wie wichtig es ist, eben seine eigenen Werte auch nochmal zu definieren und vielleicht auch in eine Satzung einzufügen, sodass alleine schon, das finde ich total einleuchtend, dass diese Werte am Ende schon wie so ein Kompass sind, ne, mit dem so ein Verein wirklich sehr, sehr gut arbeiten kann. Danke dir nochmal, Nina, für deine Zeit und für dein Engagement und für all das, was du machst und das Teilen deines Wissens.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir ganz viel Freude gemacht und viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe, ihr macht noch ganz viele Folgen von NGO-Debatte. Ich werde reinhören auf jeden Fall.
Vielen Dank. Ja, das war unsere Folge über Sport und Demokratie und darüber, warum 86.000 Vereine mehr sind als nur Trainingsorte.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und schreibt uns. Das erlebe ich gerade immer wieder, dass Leute mir tatsächlich auch schreiben zu dem Podcast beziehungsweise Feedback geben auf LinkedIn und so. Ich finde das super und das hilft uns natürlich auch, den Podcast weiterzuentwickeln. Wir sind aber auch gespannt, was für Erfahrungen ihr in eurem Verein gemacht habt zum Beispiel.
Denn die NGO-Debatte geht uns alle an.
Das war die NGO-Debatte. Eine Produktion der Mäzenata Stiftung und Wider Sense. Redaktion und Konzept: Viktoria Strachwitz und Michael Seberich. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und der Schöpflin-Stiftung.